Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Einen gesegneten dritten Advent. Hier brennen schon 4 Kerzen. Meine Frau achtet ganz genau darauf, dass immer nur die richtige Kerze zum Advent brennt. Ist eine zu viel. Ja, bevor ich einsteige, noch ein Hinweis von der Jugend. Wir haben Ende des Jahres eine Silvesterfreizeit. Wir haben die diesmal ein bisschen später erst beworben, deswegen nutze ich die Gelegenheit mal auch von hier vorne, dass ihr gerne da Reklame für macht oder wenn ihr als Jugendliche hier seid, noch nichts davon gehört habt, seid gerne dabei. Vom 29.12. bis 1.1. haben wir eine Silvesterfreizeit am Wittensee zum Thema No Fear, keine Angst. Wir brauchen keine Angst zu haben. Die Bibel, ihr wisst es, ist voller Fürchte dich nicht. Warum? Weil Jesus bei uns ist, mit uns ist. Also wer da Interesse hat, meldet euch gerne bei uns, bei mir. Ja, wir feiern Advent, jetzt den dritten. Advent heißt Ankunft, das denke ich wissen wir alle. Unsere Häuser sind entsprechend geschmückt mit Adventskränzen, mit Lichterketten. Die Tannenbäume stehen möglicherweise schon. Ich weiß nicht, wie ihr so entsprechend drauf seid. Ich habe allerdings gehört, dass hin und wieder auch gläubige Menschen da in großen Diskussionen sind. Und nein, das sind heidnische Bräuche. So schmücken, das darf man alles nicht. Das geht ja gar nicht. Da sage ich mal so, es lohnt sich da auch seriös zu recherchieren und nicht einfach irgendwelche Parolen oder Statements zu wiederholen, die im Übrigen auch gar nicht der Wahrheit entsprechen. Zum Beispiel beim Adventskranz, wir haben 2 davon. Da dürft ihr wissen, dass der Adventskranz, die Tradition davon, geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Und wo kommt der her? Aus Hamburg, ihr wisst das. Der Adventskranz stammt tatsächlich aus Hamburg. Er war im evangelisch geprägten Rauen Haus einer 1833 von Johann Hinrich Wichern gegründeten Stiftung für die Betreuung von Kindern im Grunde erfunden worden. Dort spielte das Weihnachtsfest natürlich auch eine große Rolle. Und in der Vorweihnachtszeit, da fragten die Kinder mit leuchtenden Augen immer den Wichern immer wieder, wann ist denn endlich Weihnachten? Wie lange noch? Ihr kennt das auch jetzt von den Kindern, ne? Vielleicht auch manche Erwachsene. Sie konnten es kaum abwarten. Und um dieser Frage zuvorzukommen und den Kindern das Warten leichter zu machen, bastelte der Wichern 1839 eine Art Adventskalender. Er nahm ein Wagenrad, befestigte darauf so viele Kerzen, wie es Tage vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend waren. Und diesen Kranz, den hängte der Wichern im Betsaal des Waisenhauses auf. Er hatte 20 kleine rote und 4 dicke Kerzen. Und jeden Tag wurde eine neue Kerze angezündet, eine kleine für die Werktage, eine große für die Adventssonntage. Und dadurch wussten die Kinder immer, wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind, während die Vorfreude weiter stieg. Diese Tradition hat man übrigens ausgeweitet und den 4 Kerzen oder Adventssonntagen besondere Themen zugedacht, die uns quasi als Säulen in der Adventszeit begleiten. Das ist das Thema Hoffnung, das Thema Frieden, Freude und Liebe. Diese Liebe ist bekanntlich die größte, so wie es in 1. Korinther 13, Vers 13 heißt. Und diese außergewöhnliche göttliche Liebe mit ihren herausragenden Eigenschaften, die wird in 1. Korinther 13 besonders beschrieben. Und wir haben auch heute von Joel schon eine gute Vorlage bekommen, wie die Liebe Gottes sich erweist, gerade in Advents- und Weihnachtszeit. Und das soll auch das Thema für heute sein. Advent heißt, Gottes Liebe zu erfahren. Wollt ihr nochmal aufstehen? Und dann lesen wir den Text dazu zusammen, nämlich aus 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. 1. Johannes 4, Verse 9 bis 10. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Amen. Soweit das Wort Gottes, setzt euch gerne. Ich möchte dazu mit uns drei Punkte durchgehen. Das erste oder den ersten Punkt: Gottes Liebe zeigt sich in Jesus. Und das zweite: Gottes Liebe hat ein Ziel. Und das dritte: Gottes Liebe macht den Anfang. Gottes Liebe zeigt sich in Jesus als erstes. Gott ist Liebe. Wir sagen ja so gerne, ja, der liebe Gott. Aber in der Regel ist es bei den Menschen oft nur so eine Floskel. Sie wissen gar nichts mit Gott so wirklich anzufangen. Aber Liebe macht das Wesen Gottes aus. Da ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, die diese Liebe seit Ewigkeit leben, und von ihnen breitet sich diese Liebe weiter aus und fließt zu uns Menschen in eine gefallene Welt. Auch in dieser Adventszeit im Jahre 2025 hier in Hamburg. Gott demonstriert und zeigt uns Menschen seine Liebe in seinem geliebten Sohn Jesus. Nochmal unser Text: Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Also das größte Zeichen göttlicher Liebe ist eine Person. Wir wissen das: Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Und das haben wir gerade auch schon von Joel gehört. Er hat alles für uns aufgegeben, hat die Herrlichkeit des Himmels aus Liebe zu uns Menschen verlassen, den Reichtum verlassen, wie wir gerade schon gehört haben, um uns zu begegnen, um uns zu retten. Er demütigte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an, oder andere Übersetzungen sagen, eines Sklaven an. Und so finden wir das in Philipper Kapitel 2. Welch ein Abstieg, um uns Liebe zu erweisen. Gottes Liebe ist keine Theorie oder irgendein abstraktes Konzept. Sie ist aber auch nicht einfach nur schöne Worte voller Poesie und Lyrik. Was wurde alles schon über die Liebe gesungen? Aber letztlich waren es dann hohle Phrasen. Dabei ist so viel Lieblosigkeit, so viel Hass und Streit und Unversöhnlichkeit, so viel Zerrüttung und Treulosigkeit, sodass manch einer aufgrund der vielen Enttäuschung gar nicht mehr an die Liebe glaubt und von der Liebe sprechen möchte. Aber wir wissen es eigentlich: Gottes Liebe ist so viel anders als schwache, brüchige menschliche Liebe. Und dabei ist Gottes Liebe keine Momentaufnahme, kein Gefühlsausbruch, der dann schnell wieder abkühlt und sich erschöpft. Nein, Gottes Liebe ist konstant und sie hat ewig Bestand. Sie ist wie eine immer sprudelnde Quelle nie versiegender Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch Tiefer kennt von Dane Ortlund. Mach heute mal eine kleine Buchwerbung hier. Das fließt auch immer wieder auch in meine Predigt mit ein, der dort auch ein wunderbares Kapitel über die Liebe gesprochen hat oder wie Gott uns liebt. Da sagt er zum Beispiel, ich zitiere: Gott muss sich nicht dazu aufraffen zu lieben. Er ist ein tiefer Strom der Liebe, der aufgestaut ist und nur darauf wartet, sich schon auf die zaghafteste Bitte hin über uns zu ergießen. Die Liebe Gottes ist es, wovon wir unser ganzes Leben lang zehren, während wir immer tiefer in diesen endlosen Ozean hineinwarten. Versteht ihr? Ich denke, manch einer von euch, der liebt es, voller Power in das Meer hineinzulaufen. Weiß nicht, wenn ihr das noch könnt. Die Älteren vielleicht, die gucken dann lieber zu. Aber es ist doch wunderbar, wenn man so richtig in der Sonne gebrutzelt hat und man möchte Abkühlung haben, und dann rennt man in das kühle Meer und taucht so ein und immer tiefer, immer tiefer. Und nun bei diesem Bild die Liebe Gottes. Ich komme hinein in diese Erfrischung. Die Liebe Gottes umhüllt mich. Sie trägt mich. Sie macht alles aus, wonach ich mich gesehnt habe. Gottes Liebe ist auch heute Morgen hier. Und ich lade uns ein, in dieser Liebe Gottes regelrecht zu baden, sie in vollen Zügen zu genießen. Schau auf Jesus, schau auf das Kreuz und sieh seine Liebe zu dir. Gut, dann kommt bestimmt die Frage von dir: Ja, aber mich kann er nicht lieben. Ich bin zu schlecht für Gott. Wenn du wüsstest, was ich alles auf dem Kerbholz habe. Was ist, wenn wir Gott untreu sind? Und nochmal, der Dane Ortlund, Er sagt, weißt du, was Gott mit seinen Kindern macht, die seine Liebe enttäuschen? Was meint ihr? Was sagt er? Er liebt sie umso mehr. Starke Aussage. Und tatsächlich, die Bibel sagt ja, wenn wir untreu sind, ist Gott, seid ihr da, dennoch treu. Wir denken ja so schnell, das weiß ich auch von mir selber, dass Gott uns straft, sich von uns abwendet, wenn wir nicht in der Spur bleiben, wenn wir irgendwie ja nicht so gut drauf sind im Glauben, irgendwie eine Krise gerade haben. Ach, jetzt hat sich Gott abgewendet. Jetzt spüre ich ihn auch gar nicht mehr. Aber das ist nicht so. Stattdessen überhäuft er uns noch mehr mit Liebe, um uns an sich zu ziehen. Seine Kinder lässt er nicht einfach so laufen. Er holt sie zurück. Ja, da ist wohl Erziehung dabei, wie uns der Hebräerbrief erklärt. Aber alles nur aus großer Liebe macht er das. Nichts, aber auch rein gar nichts kann uns, die wir zu Jesus gehören, von seiner Liebe trennen. Der Apostel Paulus, der schreibt und hat da so eine regelrechte Aufzählung in Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts, gar nichts, überhaupt nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die wir zu Jesus gehören. Aber zurück zu unserem Ausgangsvers. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, haben wir gelesen. Die Liebe Gottes ist sichtbar geworden. Sie ist greifbar geworden. Sie ist erfahrbar geworden. So viele Dinge werden uns mit schönen Worten beschrieben, aber wir kommen nie mit ihnen in Berührung. Vielleicht irgendwelche schönen Urlaubsorte, aber du bist gar nicht in der Lage, dahin zu kommen, weil du krank bist oder gar nicht das Geld hast. Was nützt dir das dann letztlich alles? Ich habe mal früher in der Gastronomie gearbeitet. Was nützt zum Beispiel ein schön hergerichteter Schauteller in einem Gourmet-Restaurant, wenn wir nicht selber kräftig zulangen können und die köstlichen Speisen genießen können? Wir haben nur das Bild auf einer Karte oder wie gesagt in so einem Schauteller, der in einer Vitrine steht. Das Wasser läuft uns im Mund zusammen, aber wir kommen nicht ran. Tja, Gott hat uns nicht leere Versprechungen gemacht oder vage Andeutungen, sodass man rätseln muss, was er gemeint haben könnte. Nein, wir feiern Advent auch heute, weil Gott uns seine Liebe ganz deutlich und sehr anschaulich und so nah vor Augen stellt. Seine Liebe ist uns erschienen, sie ist zu uns gekommen. Man wartete ja lange auf den versprochenen Retter. Ich habe bei den Senioren über dieses Thema gesprochen. Da war der Simeon, der voller Sehnsucht gewartet hat. Auch davon wissen wir. Aber welch ein Augenblick, als die Prophetien, die über die Jahrhunderte ausgesprochen wurden, sich erfüllten. Jesus, der Sohn Gottes, kam auf die Erde und die Liebe Gottes zeigte sich. Sie offenbarte sich. Und dann geht es uns wie Hiob sicherlich, der freudig ausgerufen hat, vom Hörensagen habe ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen, Hiob 42,5. Gott hat aus Liebe den Menschen seines Wohlgefallens, wie es auch in der Weihnachtsgeschichte heißt, das größte Geschenk gemacht, indem er seinen Sohn auf die Erde sandte. Gott gab sein Liebstes für uns, die wir zu ihm gehören. Und das ist die machtvollste Demonstration der Liebe Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder das auch heute Morgen aufnimmt. Dass du dich nicht außen vor fühlst, sondern dass du wirklich auch spürst, Gottes Liebe ist da, ganz persönlich bei mir, er meint mich. So kommen wir zum Zweiten, Gottes Liebe hat ein Ziel. Gott hat uns in Jesus seine grenzenlose Liebe offenbart, aber seine Liebe hat ein Ziel, ein ganz bestimmtes Ziel. Warum kam Jesus nämlich in die Welt? Er kam als Licht in eine finstere Welt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, so steht es in Lukas Kapitel 19. Und hier in unserem Textabschnitt lesen wir, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Was kommt jetzt? Warum? damit wir durch ihn leben sollen. Das war das Ziel der Liebe, um uns Leben zu geben, bringen. Und dazu müssen wir unbedingt die Vorgeschichte im Blick haben, und die beginnt bereits am Anfang bei der Schöpfung. Auch da, Gott hat in seiner Liebe, in seiner Kreativität für den Menschen einen wunderbaren, einen traumhaften Garten geschaffen, den Garten Eden. Und dort lebte der Mensch oder die Menschen Adam und Eva mit Gott in einer perfekten Gemeinschaft, in Harmonie und vollkommenem Glück. Doch dann versagte der Mensch. Adam und Eva verfielen in Rebellion gegen die Gebote Gottes und folgten der Verführung des Widersachers. Aber wie reagierte Gott jetzt? Lieblos und keine Chance mehr. Ja, es stimmt, es hatte Konsequenzen und die Menschen mussten das Paradies verlassen, das ist wohl wahr. Aber hat Gott damit die Menschheit fallen gelassen? Nein, er hat sich nicht abgewandt und seine Schöpfung sich selbst überlassen. Direkt nach dem größten Worst Case der Weltgeschichte hat Gott in seiner großen Liebe seinen Heils- und Rettungsplan verkündigt. Bibelleser wissen das. Ganz am Anfang die Bibel schon, kommt 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Und dort lesen wir davon, dass einmal ein Retter kommen wird, der alten bösen Schlange namens Satan, dem Teufel, dem gefallenen Engel Luzifer, den Kopf zertreten wird. Ganz am Anfang wurde das gleich schon verkündigt. Und das war keine leere Versprechung, sondern es geschah, als Jesus am Kreuz den größten Sieg errungen hat und ausrief, es ist vollbracht. Aus Liebe zu denen, die zu mir gehören, habe ich das getan. Gott der Vater ließ die Welt nicht in Finsternis und Hoffnungslosigkeit umkommen, sondern sandte aus Liebe seinen Sohn Jesus als den Retter der Welt. Und dabei denken wir an einen Vers, den wir schon gehört haben von Joel. Das ist dieser bekannte Johannes 3, Vers 16 natürlich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, eben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gottes Liebe hat zum Ziel, das Leben zu schenken. Aber lasst mich den Vers 17 auch noch lesen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist sein Ziel. Aber ihr Lieben, um die Verlorenheit des Menschen vollständig zu erfassen, müssen wir noch etwas tiefer gehen und uns die Folgen des Sündenfalls von Adam und Eva nochmal näher anschauen. Sie aßen die verbotene Frucht und die Folgen waren der geistliche und der körperliche Tod. Aber es waren ja nicht nur Folgen für sich selbst, also für Adam und Eva, sondern gleich für die gesamte Menschheit bis hin zu uns heute. Jeder Mensch hat die Folgen zu tragen. So kam die Sünde, das Gift der alten Schlange zu allen Menschen. Wir lesen das in Römer Kapitel 5, so ein bisschen Wiederholung, wir sind ja in der Römerbriefreihe drin. Römer 5, Vers 12, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist. Warum? Weil sie alle gesündigt haben. Dabei ist es gar nicht zuerst unsere eigene Sünde, sondern wir erben das, was Adam verbockt hat, weil wir vom Ursprung her mit ihm vereint sind. Und so drückt es Römer 5, 19 folgendermaßen aus, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, wir sind in Adam zu Sündern gemacht worden. Ja, was geht mich das von damals an? Ich bin ein guter Mensch. Nein, wir lesen von unserem hoffnungslosen Zustand, zum Beispiel in Epheser Kapitel 2 in den ersten Versen. Da wird dieser hoffnungslose Urzustand aller Menschen mit drei Ausdrücken auf den Punkt gebracht. Wir sind erstens von Natur aus geistlich tot. Wir sind zweitens Sklaven der Sünde, des Teufels und der Welt. Und drittens stehen wir deshalb unter dem Zorn Gottes. Und damit ist der Zustand des Menschen von Natur aus hoffnungslos, weil er aufgrund der Schuld und Sünde nur den ewigen Tod verdient hat. Das muss man wissen. Aber Gottes Liebe hatte, wie gesagt, ein Ziel. Was der erste Adam kaputt gemacht hat, repariert der zweite Adam. Wer ist das? Er heißt Jesus Christus, der als Retter gekommen ist, um uns das Leben zu schenken. Römer 5,19 lesen wir nämlich weiter. So werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Die gesamte Menschheit steht unter dem Fluch der Sünde des ersten Adams, aber durch den Glauben an Jesus werden wir zu Gerechten. Welch eine Botschaft! Jesus hat stellvertretend für uns am Kreuz den bitteren Preis bezahlt und alles auf sich genommen. So wie wir vorher mit Adam in der Sünde vereint waren, so sind wir jetzt als Wiedergeborene in den Segnungen als Kinder Gottes mit Christus vereint. Der Apostel Paulus, der bringt das so schön auf den Punkt in 1. Korinther 15, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist doch großartig, das zu wissen, dass dieser hoffnungslose Zustand nicht mehr mir gilt, die ich Jesus erfahren habe, sondern ich darf leben. Gott schenkt uns das echte Leben. Und dies geschieht durch die innere Neuschöpfung, die Gott in seiner Gnade am Menschen vornimmt. In einem Gespräch mit einem jüdischen Theologieprofessor im alten Israel, da sagte Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Da war die Frage, wie komme ich in das Himmelreich? Man muss von Neuem geboren sein, sagt es Johannes 3. Und dieser Professor, dieser Nikodemus, der kannte zwar die Heiligen Schriften, aber ihm fehlte der rettende Glaube, ihm fehlte echtes Leben aus Gott. Und von Neuem geboren zu sein, das heißt von Gott eine neue Natur, eine neue Gesinnung eingepflanzt zu bekommen. Und das schenkt Gott Menschen aus seiner Liebe, aus seiner Gnade. Ein großes, übernatürliches Wunder ist nötig. Und die Wiedergeburt ist tatsächlich das größte Werk des Heiligen Geistes in uns Menschen. Ein Akt der Neuschöpfung, den Gott in den Menschen vollzieht, die inneren Augen öffnet, das Herz öffnet, sodass Menschen Gottes Reich sehen und dass sie glauben können. Die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus geoffenbart hat, hat zum Ziel, verlorenen Menschen das Leben zu schenken. Und das haben Millionen und Abermillionen Menschen zu allen Zeitaltern erfahren und auch jetzt. Sie bezeugen die Liebe Gottes, der ihnen das Leben geschenkt hat. Und wir dürfen dazugehören größtenteils hier. Und die, die das nicht erlebt haben, die lade ich ein, sich an Jesus zu wenden und sagen, ich brauche dieses echte Leben. Ich weiß, dass ich noch verloren bin. Ich möchte auch Jesus erfahren. Und so kommen wir schon zum dritten Punkt, Gottes Liebe macht den Anfang. Menschliche Liebe ist eine Reaktion auf gutes Aussehen. Du hast die Person noch nie getroffen, aber das Bild, was du gesehen hast, das hat dich so fasziniert, das hat dich so in Emotionen gebracht, du hast dich verliebt, kanntest die Person noch gar nicht. So ist das bei den Menschen. Auf eine freundliche, ansprechende Art bist du drauf eingegangen und hast eine Reaktion darauf gezeigt, mit Liebe geantwortet oder auf das liebevolle Wesen des anderen. Vielleicht aber auch auf eine Leistung, auf irgendetwas, was eine andere Person vorweisen kann. Ich hoffe nicht das Geld. Aber so ist es manchmal in der menschlichen Liebe. Ja, ich liebe dich. Und ja, man weiß sofort, das kann ja wohl gar nicht wahr sein, diese Konstellation. Die hat's doch nur aufs Geld abgesehen oder irgend sowas. Ihr wisst schon. Gottes Liebe hingegen ist nicht an Bedingungen geknüpft. Sie ist keine Reaktion auf eine Leistung unsererseits, weil wir uns für Gott entschieden haben oder weil wir uns auf Gottes Seite gestellt und ihm gegenüber ein großes Liebesbekenntnis abgelegt haben. Nein, Gott hat uns sogar geliebt, als wir noch seine Feinde waren und ihn verachtet haben. Wir haben vorhin so ein Lied gesungen. als wir Feinde waren, als wir uns gegen Gott gestellt haben, da liebte er uns bereits. Da war nichts Liebenswertes an uns, was Gott bewogen hat, uns zu lieben und sich für uns zu entscheiden. Viele meinen ja, da doch, Gott hat gesehen, was für ein feiner Kerl ich war, und das wusste er, und deswegen hat er mich halt genommen. Nein, du bist kein feiner Kerl in Gottes Augen gewesen. Die Bibel ist da sehr deutlich, gerade auch in Römer Kapitel 3, das hatten wir ja auch schon, dass nichts Gutes in uns ist, und zwar in keinem Menschen. Aber Gott hat sich einfach aus freien Stücken allein aufgrund seiner Gnade für uns entschieden, die wir jetzt an ihn glauben dürfen. Was sagt unser Text, Vers 10? Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat. Unser Glaube beginnt also nicht bei uns. Auslöser sind nicht unsere guten Werke, unsere Taten, unsere fromme Leistung, noch nicht mal unsere Willensentscheidung. Unser Glaube beginnt mit Gottes Liebesinitiative. Ganz wichtiger Punkt, und wir reden ja manches Mal davon. Gott hat uns zuerst geliebt. Und das wird ja auch ein paar Verse weiter von Johannes noch einmal explizit gesagt, im Vers 19, im Kapitel 4, im ersten Johannesbrief. Wir lieben ihn, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Verstehen wir? Wir müssen uns Gottes Liebe nicht verdienen und wir können es auch gar nicht. Dazu noch einmal Dane Ortlund, ich sagte, ich mache ein bisschen Werbung für ihn heute. Der sagt, Gott hat uns geschaffen, um uns zu lieben. Gott hat uns geschaffen, um uns zu lieben. Er formte dich mit seinen Händen, um dich an sein Herz zu ziehen. Die Bibel erklärt sogar, dass Gott uns, die wir zu ihm gehören, schon lange vor der Schöpfung im Blick hatte und dass er sich aus Liebe für dich entschieden hat, dich auserwählt hat, sein Kind zu sein. Ja, aber er muss doch irgendetwas Gutes an mir gesehen haben. Wir haben vom Apostel Paulus, und wir werden da noch in unserer Römerbriefreihe drauf zu sprechen kommen, da haben wir in Römer 9 das Beispiel der Zwillinge Jakob und Esau, die noch im Mutterleib sind. Und sie konnten sich noch gar nicht beweisen oder irgendetwas tun, etwas leisten. Aber Paulus erklärt an diesem Beispiel, wie frei und unabhängig Gottes freie Gnadenwahl zu verstehen ist. Die Bibel sagt, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. Johannes 3, 27. Gottes Liebe macht den Anfang. Ihr, die ihr zu Jesus gehört, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, wie das war, als Gottes Liebe zu euch gekommen ist und den Anfang gemacht hatte. Ihr wolltet von Gott gar nichts wissen, aber da war die Liebe Gottes. Und er hat euch nicht an den Ohren gezogen, aber am Herzen hat er euch gepackt. Und ihr durftet ihn erfahren. Gottes Liebe macht den Anfang. Man kann sich nicht selbst zu einem neuen Menschen machen. Man kann sich nicht eine neue Gesinnung mit eiserner Disziplin anerziehen oder den Glauben in einem Abendkurs erlernen. Ja, ihr seid herzlich eingeladen, zum Glaubensgrundkurs zu kommen. Der startet übrigens auch am 20. Januar wieder. Aber wir geben uns Mühe als Team, aber wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen, auf seine Liebe, dass Menschen gepackt werden. Nein, es muss einem vom Himmel gegeben sein. Gott ist der Initiator und er greift in das Leben eines Menschen ein. Und da haben wir auch Beispiele natürlich. Wir lesen von der ersten Gläubigen in Europa, das war die Purpurhändlerin Lydia, eine reiche Geschäftsfrau. Was lesen wir von ihr in Apostelgeschichte 16? Der Herr hat ihr Herz aufgetan. Ohne einen himmlischen Eingriff wäre ein Mensch weiter tot in seiner Sünde und Schuld und würde niemals von sich aus selbst nach Gott fragen, so erklärt es Römer 3. Aber Gott sei Dank ist da die Kraft Gottes, die Liebe, die die härtesten Herzen weich macht und verändert. Und da haben wir den Propheten Hesekiel, der das so beschreibt, dass Gott das steinerne Herz herausnimmt und ein fleischernes einpflanzt, im Grunde wie ein wunderbarer Operateur, einen besseren gibt es nicht, und der uns so verändert, Er schenkt uns eine neue göttliche Natur, implantiert sein Gesetz in ein Menschenherz, was er geschaffen hat. Der von Gott geschenkte Glaube ist nicht nur ein bloßes Fürwahrhalten, sondern ist eine tiefe, unumstößliche Gewissheit, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und für uns sein Blut am Kreuz die Schuld bezahlt hat und wir dadurch errettet sind. Wie hat Hiob ausgerufen? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es. Weißt du es auch? Sonst lade ich dich ein, dass du in deiner Unwissenheit, die vielleicht da sein mag, dich Jesus zuwendest und sagst, heute Morgen am dritten Advent möchte ich, dass ich auch wissen darf. Ich möchte dich kennenlernen. Komm zu Jesus. Gott ist derjenige, der uns lebendig macht, der uns die Augen öffnet, sodass wir seinen geliebten Sohn erkennen können. Als Jesus einmal seine Jünger fragte, für wen ihn die Menschen, aber auch sie selbst halten würden, da antwortete Petrus Folgendes: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was hat Jesus darauf geantwortet? Glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. So ist es. Gott ist der Initiator unseres Glaubens. Es ist also allein Gottes Liebe und Gnade zu verdanken, dass wir Jesus als den Christus, den Gesalbten, als den Sohn Gottes erkennen dürfen. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1, da lesen wir, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Da haben wir das. Gott schafft etwas Neues in uns, dass wir Gott erkennen, dass wir ihm nachfolgen dürfen, dass wir ihn lieben, dass wir neues Leben haben. Und wer aus Gott geboren ist, der glaubt von Herzen an den Jesus, der von einer Jungfrau in Bethlehem geboren wurde und auf einem Hinrichtungshügel Golgatha vor den Toren Jerusalems an einem Kreuz starb. Aber nach 3 Tagen von den Toten auferstand, das glaubt er auch. Und er glaubt auch an Jesus als den ewigen Gott, den Herrn der Herren, den König der Könige, der die Welt erschuf und das Universum nach seinem Rat und Wohlgefallen lenkt und leitet. Glaubst du das? Dann hast du echtes Leben aus Gott und bist von neuem geboren. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wie gut. Aber sie sagt auch, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, 36, die Folgen des Sündenfalls, die Folgen unserer Sünde und Schuld, die bleiben auf ihm, wenn er nicht Glauben an Jesus hat. Die Liebe Gottes erwies sich auch darin, nämlich, dass Jesus als das Sühnopfer kam und Versöhnung gebracht hat, und zwar die Aufhebung des Zornes Gottes über den Sünder durch den Opfertod von Jesus am Kreuz. Wir haben so viel schlechte Nachrichten in diesen Tagen. Klar, wir freuen uns auf Weihnachten, aber es ist getrübt. Wir haben dafür auch gerade gebetet, durch all die Krisenherde dieser Welt. Die Not im Großen, aber vielleicht auch im Kleinen, in deiner Familie, in deiner Ehe. So viel schlechte Nachrichten. Aber ich sag euch, die schlechteste Nachricht überhaupt ist, dass aufgrund der Sünde der Zorn Gottes auf den Menschen liegt. Das ist die schlechteste Nachricht. Aber dem entgegen steht die absolut beste Nachricht für die Menschheit, nämlich dass Gott selbst in seiner Liebe einen Ausweg gegeben hat, wie sein Zorn abgewandt werden kann. Seine Liebe und Gerechtigkeit haben einen Ausweg geschaffen, so dass Sünder gerettet und gerechtfertigt werden können. Und dann kommt nochmal unser Text, Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und jetzt hört mal, und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Ist ja auch so ein Thema, was teilweise auch in der Christenheit nicht mehr gepredigt wird, nicht mehr so verfolgt wird. Man lehnt das Sühnopfer ab oder spricht davon, ja, Jesus hat ein gutes Beispiel am Kreuz getan. Wir brauchen dieses Opfer Jesus, Ohne dem sind wir verloren. Sühnopfer bedeutet, dass Jesus durch seinen Tod den Zorn Gottes von uns weggenommen hat, sodass die Sünde nicht länger gegen uns steht. Sie war auf Jesus gelegt, auch die Bestrafung. All das tat Gott aus seiner unendlichen großen Liebe für seine Kinder. Zum Schluss nochmal ein Appell aus dem Buch Tiefer über die Liebe Gottes zu uns. Schau auf Jesus. Lass dich davon überraschen, wie uneingeschränkt und dauerhaft er dich umarmt. Genieße die Gelassenheit deiner Seele, die sich einstellt, wenn der Heilige Geist dich von Neuem erfüllt. Zitat Ende. Ich wünsche mir so sehr, dass diese unfassbar große und tiefe Liebe Gottes, dass du sie stärker erlebst, dass ich sie stärker erfahre, dass wir sie alle noch stärker erfahren, noch deutlicher sehen, noch deutlicher hören und am besten auch schmecken. Ich war ja gerade vor kurzem noch mit dem Frank in Südamerika, habe dort unsere Missionsarbeit so ein bisschen mit erleben dürfen. Es war eine schöne Erfahrung. Bevor wir von unserer Missionsreise in Südamerika abflogen, da besuchten wir die berühmten Wasserfälle Iguazu, dort im Dreiländereck, Brasilien, Argentinien und Paraguay. Ist ja gewaltig, was Gott in seiner Schöpfung da gemacht hat. Kilometerlang reiht sich Wasserfall an Wasserfall, ein gewaltiges Naturschauspiel. Und es ist beeindruckend, wenn man fast direkt unter dem mächtigsten Wasserfall auf einer Brücke steht und dieses Wunderwerk der Schönheit Gottes bestaunen kann. Wenn man es sieht mit eigenen Augen, wenn man das Rauschen hört und was noch, wenn man die Gischt auf seinem Körper spürt, da wird man ganz nass. Aber es ist etwas Herrliches, das zu erleben. Warum sage ich das? Solche mächtigen Ströme der Liebe Gottes ergießen sich über dich, über uns, der du zu Jesus gehörst. Und das nicht nur für ein paar Minuten, wie bei einer Dusche am Morgen. Gerade du kannst auch einen ganzen Tag unter der Dusche bleiben. Aber ein kläglicher Vergleich, sondern dieser Wasserfall der Liebe Gottes, der ist ein Leben lang über dir. Und zwar in jeder Situation. Ob wir es fühlen oder nicht, wir bleiben unter dem Wasserfall der Liebe Gottes. Egal wie die Umstände sind, der Wasserfall der Liebe Gottes ist da. Du darfst baden in der Liebe Gottes. Sie umhüllt dich, sie umschließt dich. Gottes Liebe ist da, für alle Zeit. Advent heißt, Gottes Liebe zu erfahren. Gottes Liebe zeigt sich in seinem Sohn Jesus. Gottes Liebe hat zum Ziel, seine Auserwählten das Leben zu schenken. Und bei all dem hat Gottes Liebe den Anfang gemacht, um uns zu retten. Die Bibel sagt, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Sagt ihr Amen dazu? Lass uns beten. Herr, wir danken dir so sehr für deine grenzenlose Liebe. Herr, wir schauen auf das Kreuz und wir sehen deine Liebe, die du zu uns hast. Jesus, du hast die Schönheit, die Herrlichkeit des Himmels verlassen, bis zu uns hier in die Finsternis gekommen, in das Chaos dieser Welt und hattest nur einen Grund, aus Liebe zu uns, um uns zu retten, um uns das Leben zu schenken. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Aber ich möchte dich auch heute Morgen für solche Menschen hier in der Halle bitten, aber auch die uns zuschauen, die dich noch nicht kennen, die nicht wissen, wer du bist in tiefem Sinne, die deine Liebe noch gar nicht erfahren haben. Herr, bitte begegne ihnen. Herr, lass sie geöffnete Augen haben für deine Größe, für deine Schönheit, für dich und deine Liebe. Öffne ihr Herz, nimm an ihnen diese Operation vor, dass sie ein neues Herz geschenkt bekommen von dir, dass du sie doch zu deinen Kindern machen mögest. Herr, das bitte ich dich. Tu ein großes Wunder, dass Menschen wirklich Weihnachten erleben, dass die Liebe Gottes zu ihnen ganz persönlich kommt und dass sie den Retter der Welt erfahren. Ja, Herr, wir geben dir weiter alle Ehre, auch jetzt im Lobpreis. Amen.